Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen zu Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir Mareike Mein. Und wir sprechen mit Ann-Morla Meyer zum Thema genossenschaftliches Wirken auf den Land, Fokus Energie. Ja, wagen wir einen Blick in die Geschichte. In den 1920er Jahren partizipieren viele BürgerInnen in Energiegenossenschaften. Na klar, um die Elektrifizierung in Deutschland voranzubringen. Und obwohl es zeitweise über 6000 Elektrizitätsgenossenschaften gab, kennt kaum jemand diese Geschichte. Und das wollen wir heute ändern mit dir, Morla. Also schön, dass du da bist. Hi.
Dankeschön. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, ich mich auch. Und naja, ob jetzt Energiegenossenschaft oder auch Kneipengenossenschaft, wir haben da schon mal in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, in der Folge 22, die könnt ihr euch auch gerne noch mal anhören. Das Thema Genossenschaften auf dem Land lässt uns, aber auch viele andere einfach nicht mehr los. Und da wollten wir einfach mal gucken, was sind denn auch die Wurzeln des Genossenschaftswesens und was hat sich da gewandelt, aber was wurde auch übernommen? Und da bist du einfach die perfekte Gesprächspartnerin, denn du findest auch die Genossenschaftsgeschichte so spannend wie wir. Und du bist gelernte Elektroingenieurin und aber eben auch Technikhistorikerin. Und hast dich in deiner Forschung mit einem Dorf befasst, in dem eben auch Genossenschaften eine wichtige Rolle gespielt haben. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Und ich würde gerne mit meiner ersten Frage auch schon starten. Das geht generell erstmal um Genossenschaftstypen. Also Stichwort Genossenschaftskneipe oder Wohnbaugenossenschaften, Energiegenossenschaften natürlich oder auch Agrargenossenschaften. Da gibt es ja unglaublich viele Genossenschaften oder auch, wenn ich so an meinen Opa denke, der erzählt hat von Gefriergenossenschaften. Es gibt die Reifeisenbanken. Also es gibt ja unglaublich viel und auch immer wieder neuere Genossenschaften, also Bürgergenossenschaften oder auch Pflegegenossenschaften. Ich habe gestern von einer Saunagenossenschaft gehört. Also was ist eigentlich so das Verbindende und was sind auch die Unterschiede zwischen den Genossenschaftstypen?
Also was Genossenschaften verbindet, ist, dass es ein kollektiver Zusammenschluss ist. Es geht dabei um wirtschaftliche Selbsthilfe. Und das heißt, jeder Genosse und jede Genossin ist mit eigenen privatwirtschaftlichen Besitztümern beteiligt, aber leistet auch Gemeinschaftsarbeit. Und das sieht wirklich sehr unterschiedlich aus, je nachdem, in welcher Genossenschaftsform wir uns jetzt befinden. Ein Beispiel, weil du Kneipengenossenschaft gesagt hast, da wurde auch mit Beteiligung von Geschäftsführer der Agrokraft ein altes Landgasthaus in Unsleben in genossenschaftlichen Besitz übernommen. Und dort hat man zum Beispiel den Weg gewählt, dass Menschen, die dort Genossin oder Genosse waren, sich gar nicht groß mit finanziellen Mitteln einbringen mussten, sondern sie konnten auch einfach ihre ihre Arbeitsstunden, die sie geleistet haben, zur Sanierung des Gebäudes in Genossenschaftsanteile umwandeln lassen. Das heißt, prinzipiell ist eine Genossenschaft so gedacht, ich komme mit einem Teil meines Kapitals, erlange damit Genossenschaftsanteile, habe aber egal wie viele Genossenschaftsanteile ich besitze, eine Stimme in der Genossenschaftsversammlung. Das ist die wichtige Grundlage bei Genossenschaften, die sie zu einem sehr demokratischen Wirtschaftsunternehmen machen.
Und das führt mich auch echt zu meiner zweiten Frage, weil diese Prinzipien, die du da gerade auch so benannt hast, ne, also das würde mich doch nochmal interessieren, was da genau dahinter steht. Also ich kenne nur den Spruch von Raiffeisen, was der Einzelne nicht vermag, das vermögen viele. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, worum es da eigentlich geht?
Ja, wir denken uns jetzt einfach mal so 150 Jahre zurück, fast 200. Wir befinden uns in der Zeit der Industrialisierung. Ein sehr großer Umbruch im Leben für viele Menschen. Wir sind natürlich im ländlichen Bereich. Und wir sehen, dass es so eine gewisse Diskrepanz in der Entwicklung gibt. Ja, also da gibt es zum einen, wie gesagt, die Regionen, in denen Industrialisierung voranschreitet. Und dann gibt es aber auch Regionen, die relativ ärmlich leben, wo es schwierig ist, sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Und in dieser Zeit gibt es also einen religiös sehr gefestigten Bürgermeister einer kleinen Gemeinde, der der Meinung ist, dass er der Bevölkerung helfen möchte. Und seine Idee ist, zu sagen, wir sind hier vor Ort viele Leute, die Brot als tägliches Lebensmittel brauchen. Wenn wir jetzt gemeinschaftlich eine große Menge an Brot bestellen und die dann selbst organisiert unter uns verteilen, kann jeder Einzelne mit einem geringeren Preis pro Brot da rausgehen und es sich damit dann auch leisten, sich regelmäßig gesund und vollwertig zu ernähren. Das war also die erste Grundlage für Raiffeisens Wirkung im Genossenschaftsbereich. Und weiterum ging es dann mit einem Darlehenskassenverein. Da war nun also die Idee, wir ermöglichen Kleinstkredite, mit denen die Leute dann die wichtigen Investitionen tätigen können, die sie brauchen, um sich zu entwickeln und um für einen guten Wohlstand oder einen guten Lebenswandel zu sorgen. Und das organisieren wir aber, wie gesagt, dann auch wieder genossenschaftlich. Das heißt, wir können gemeinsam in der demokratischen Versammlung festlegen, nach welchen Kriterien wir unsere Kredite vergeben. Und daraus ist ein Buch entstanden, das Raiffeisen geschrieben hat und das sich dann wirklich sehr schnell auch verbreitet hat. Also wir hatten schon ein Schulwesen, was dazu geführt hat, dass es zumindest mal in jedem Dorf, ne, gab es ja immer so ein bisschen die Vordenker. Das war einmal beim Bürgermeister zu sehen, dann oft beim Lehrer, dann vielleicht noch der Pfarrer vor Ort, wenn der sich eingebracht hat. Dann haben die also zusammen dieses Buch lesen können und nach diesen Prinzipien auch eigene Vereine zunächst oder später dann halt auch tatsächlich Genossenschaften, Banken und Ähnliches gründen können.
Und du sagst gerade, der war religiös gefestigt. Warum hast du das noch so erwähnt? Spielt das irgendwie eine Rolle?
Ich denke ja, weil er also durch Werte motiviert waren, die neben dem rein wirtschaftlichen Erfolg lagen. Und ich, also für mich ist das auch immer noch ein wichtiger Erfolgsfaktor für Genossenschaften, dass man sich dort nicht rein kapitalistisch sagt, wir sind alle hier, weil wir viel Geld verdienen wollen, sondern wir kommen zusammen, weil wir Werte teilen. Und das ist dann vielleicht der Wert der Gemeinschaft, der gegenseitigen Hilfe, der Regionalentwicklung, die nachhaltig gedacht wird, also auch langfristig gedacht wird, ne? Also gerade wenn wir jetzt in Richtung landwirtschaftliche Genossenschaften schauen, dann geht es ja immer darum, da wird ein Land bewirtschaftet. Das heißt, ich muss bei der Landbewirtschaftung daran denken, was ist in den 100 Jahren vor mir passiert und was sollen meine Kinder, Enkelkinder, also was brauchen sie dort, um weiterhin erfolgreich wirtschaftlich tätig sein zu können? Und sind also deswegen auch, glaube ich, dass auch Regionen sich da auch oft wiederfinden mit bestimmten Werten. Und die Genossenschaft, die funktioniert nur mit einem Gemeinschaftsgefühl, ne? Also ich muss mich Teil dessen fühlen und ich muss bereit sein, für diese Gemeinschaft etwas zu leisten und ich muss vertrauen können darauf, dass das für mich wiederum von Vorteil ist. Und deswegen habe ich die Religion vorhin so betont, weil das natürlich auch heute eine Herausforderung vielleicht ist, wenn wir jetzt nicht mehr in allen Gemeinden so ganz klare Leitsätze haben, alle sind sowieso in der katholischen Kirche, da trifft man sich sowieso, da hat man sowieso schon eine eingeschworene Gemeinschaft, ne? Also das ist vielleicht eine Herausforderung für heutige Genossenschaften. Wie können wir trotzdem noch sicher sein, dass wir mit gemeinsamen Werten wirtschaften?
Ja, und ich finde dieses Demokratieprinzip, was du ja auch schon beschrieben hast, auch total wichtig, ne? Dass es eigentlich unabhängig ist, wie viel jemand gibt, dass jeder eine Stimme hat. Das muss ja auch total revolutionär gewesen sein zu der Zeit, oder? Wo es dann doch eigentlich eine klare Hierarchie gab. Wie kam das damals an? Weißt du da mehr?
Das ist tatsächlich für mich jetzt gar nicht so leicht zu beantworten. Den Fall, den ich mir sehr viel genauer angeschaut habe, da musste ich ja auf Quellen zurückgreifen. Das waren alles Primärquellen, also die hat es noch nie jemand so historisch beurteilt. Die stammten aus den 1900, also von Anfang 1900, ich sag mal, ja, ich glaube so 10 ungefähr, 1910, 1911 ging es los, bis in die 40er Jahre rein. Und naja, in dieser Zeit, in der so viel Umbruch passierte, in der der Zweite Weltkrieg, der Erste und der Zweite Weltkrieg stattfanden, gibt es natürlich große Lücken. Und dann ist auch die Frage, was wurde damals aufgezeichnet? Das heißt, das, was ich sagen kann über das Wirken in dieser Genossenschaft, das ist zum einen von außen, also was hat das Staatsarchiv Würzburg aus Bezirksamtssicht aufbewahrt? Und dann kann ich mir angucken, was für Rechnungen gibt es noch von dieser Genossenschaft, die dann, also das Denken, das klingt trocken, ne? Also ich saß dann auch wirklich in so einem kleinen Archiv und habe dann teils sehr alte Rechnungen mir angeguckt, teilweise schon so ein bisschen angenagt am Rand, dann wusste ich schon, aha, mir fehlen hier welche, weil die Ratten da einfach ihr Nest draus gebaut hatten, ja. Aber da stand dann sehr lautmalerisch, ne, war dann zum Beispiel die Rechnung vom Schlosser, da hatte der wirklich also eine halbe Seite geschrieben, was für Schlösschen er an welchen Kästchen angebracht hat, ne. Aber also von dem heraus kann ich schon einiges darüber ablesen, wie die Leute damals funktioniert haben oder auch, oder miteinander gearbeitet haben. Und ich kann natürlich auch ablesen, wie lange waren denn Leute Genossenschaftsvorsitzende und wer war das im Dorf? Das konnte ich ja dann jeweils erfragen. Und das ist natürlich schon so, dass die Leute, die dann in den Vorstand gegangen sind oder die das Ganze initiiert haben, auch die sind, die man sich so prinzipiell erstmal vorstellt, ne, als Ideengeber für eine Region. Wie gesagt, Gründung durch Lehrer, Pfarrer, Bürgermeister und dann die dann im Genossenschaftsvorstand sind, ne, das ist, da kann man auch jetzt noch deren Enkel befragen, weil die auch immer jetzt noch aktiv sind im Dorfgeschehen, ne? Ja, das ist definitiv gerade dort eine Konstante. Und das, ich hatte mir auch dieses Dorf deswegen ausgesucht, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mir ein Dorf angucken, was jetzt aktiv ist. Ich habe die kennengelernt auf einem Kongress für energieautonome Kommunen. Und weil ich diese Grafik gefunden habe, von der du am Anfang sprachst, dass es also Ende der 20er Jahre über 6000 Energiegenossenschaften gab, also ein unglaublicher Boom. Das gilt natürlich nicht nur für Energiegenossenschaften, auch andere Genossenschaften waren da sehr, sehr weit verbreitet. Also dann waren da über 30.000, es ist unglaublich. Auf jeden Fall in dieser Zeit dachte ich mir, da muss es doch ein Dorf geben, was jetzt eine Energiegenossenschaft hat und damals eine hatte, um, ne, und dann zu gucken, was sind da Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten. Und dementsprechend habe ich jetzt natürlich auch solche personellen Konstanten gefunden.
Und ich habe gelesen, dass Genossenschaften auch erst 1889 im Reichsgesetz verankert wurden. Hast du das Gefühl, dass das auch zu diesem Boom geführt hat, dass also 1910, sagtest du ja, dass dann so Dörfer wie eben Großbahndorf da auf den Trend aufgesprungen sind?
Ich glaube, die Voraussetzung, ne, dass es also eine klare gesetzliche einen Rahmen gibt dafür, ne, wie man also gründen und wirtschaften und sich verhalten kann, das war sehr wichtig. Dazu gehörte ja dann auch entsprechende, ne, Unterstützung, was man von Genossenschaften ja auch kennt, ist, dass die eine sehr genauen Jahresabschluss haben und man da also sehr genau bilanziert, sehr genau draufgeschaut wird, was ja auch die Stabilität, ne, dieser Organisationsform mit begründet. Ich glaube aber, dass es auch dieser Boom auch viel aus der Not heraus tatsächlich zu begründen ist, ne? Also wie überhaupt die Gründung von Genossenschaften, wie gesagt, damals Ende des 19. Jahrhunderts, die Zeit, die ich betrachtet habe, ne, ist einfach geprägt dadurch, dass sie direkt nach dem Ersten Weltkrieg liegt. Und das war für die ländlich geprägten Regionen eine ganz besondere Zeit, weil man hatte natürlich einen Großteil an vor allem männlicher Arbeitskraft verloren, weil die als Soldaten auf dem Feld verstorben sind. Das heißt, man hatte weniger Menschen. Gleichzeitig war der Bedarf nach Lebensmitteln in einer zunehmend urbanisierten Gesellschaft groß, ne, weil immer mehr Leute sind dann auch in die Fabriken gegangen, waren auch der Meinung, dass sie dort ein einfacheres Leben oder ein besseres Leben führen könnten. Und das heißt, man musste sich jetzt auf dem Land wirklich sehr gut überlegen, wie man weiterhin gut wirtschaften konnte mit weniger Menschen. Man musste attraktiver werden und man musste auch eine zunehmend große Arbeitslast bewältigen. Und dafür waren Genossenschaften einfach sehr gute Organisationsform. Als landwirtschaftliche Genossenschaft konnte ich beispielsweise die gesamte Abwicklung in einem Molkereibereich gemeinschaftlich organisieren und dadurch sehr viel effizienter die Waren austauschen. Ich konnte dann auch landwirtschaftliche Maschinen genossenschaftlich erwerben, um die Feldarbeit effizienter zu gestalten. Naja, und natürlich konnte ich mich dann auch letztendlich elektrifizieren, was auch einen großen Mehrwert in mehreren Bereichen gebracht hat. Das ist zum einen der, dass die ersten Motoren, die angeschafft wurden, ja, im Fall von Großbadow Anfang der 20er Jahre, waren Futterschneidemaschinen. Ne, man hatte viel Vieh, man musste die versorgen, die konnten die langen Grashalme nicht einfach so essen. Das heißt, man hatte da einen unglaublichen körperlichen Aufwand, dieses ganze Gras kurz zu schneiden. Das war die erste Arbeit, die Maschinen übernommen haben. Und der zweite Punkt war natürlich der, dass man durch die Elektrifizierung der Haushalte und zunächst mal, dass man rußfreies Licht in der Wohnstube hatte, ne, dadurch konnte man ja auch den Wohlstand vor Ort so weit anheben, ne, dass man nicht nur auf die Städte gucken musste und was es dort nun alles für neue Einrichtung gab, ne, 20er Jahre, die goldenen 20er, also dann gab es da erste Kinos mit Stummfilmen und Tanzcafés und sonst was und das lockt natürlich.
Ne, aber wo Großbahndorf lokalisiert ist, damit wir wissen, was ist eigentlich die nächste größere Stadt, wo hat man da hingeschaut, wenn man dachte, Mensch, in der Stadt spielt sich doch das Leben ab.
Ja, passend zum Staatsarchiv, in dem ich recherchiert habe, Würzburg, liegt Großbahndorf in Unterfranken, also nördliches Bayern.
Alles klar, dann können wir das auch gut verorten. Und du skizzierst es aber gerade so schön. Was passierte denn noch neben rußfreiem Licht und Futterschneidemaschinen? Was passierte da gerade im Dorf, damit die dort auch bleiben wollten und nicht nach Würzburg ziehen mussten?
Also das nächste elektrische Gerät, das hätte man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwartet, war in den Haushalten tatsächlich das Bügeleisen. Man hatte also dann in der Wohnstube oben eine Lampenfassung, wo gleichzeitig ein Stecker einzustecken war. Und man muss sich vorstellen, man hatte damals ja sehr viel grobere Stoffe als wir heute. Und ungebügelte Kleidung war einfach hart und kratzig und nicht angenehm zu tragen. Und das gehörte wirklich einfach zur Textilienbehandlung dazu, dass man diese bügeln konnte. Und das war natürlich, ne, vorher hatte man diese sehr schweren Geräte, wo man Kohle reinladen musste. Und das musste man auch alles so machen, dass es sauber war, ne, dass man nicht am Ende Kohleflecken auf die gewaschenen Textilien gebracht hat. Also das war tatsächlich das zweite elektrische Gerät, was in die Haushalte gang fand.
Wenn du so anfängst, dann hast du bestimmt auch noch
Also ob das jetzt ganz genau in der Reihenfolge stimmt, weiß ich natürlich nicht, aber ich habe mit über einem Dutzend Zeitzeuginnen gesprochen und also meine allerbeste Quelle, das war die Rosa Ziegler, die war, als ich sie interviewt habe, 104 Jahre alt, das war 2015 und die gute Frau konnte sich auch daran erinnern, was ja da auch mit dazu gehört, ne, um in einem Dorf, zumal noch in einem Dorf mit weniger Männern als zuvor, um wirklich gut wirtschaftlich tätig zu sein, ist natürlich eine gute Kinderbetreuung. Also hatte man auch damals noch schon eine Kleinkindanstalt und hat dann auch eine Schule bekommen. Und damit man hier eine gute Versorgung der Kinder hatte und auch eine gute Entlastung der Haushalte, hat man auch eine Schulspeisung angefangen. Und normalerweise haben natürlich alle auf großen Küchenhexen gekocht und hat das mit Holz betrieben. Aber weil man nun diese vielen Kinder hatte, ne, und auch natürlich die Person, die gekocht hat, die hatte ja auch noch ihre eigene Landwirtschaft zu betreiben, die konnte also jetzt nicht den ganzen Tag neben dem Gerät stehen, sondern ne, mal eben effektiv für ein paar Stunden rüberkommen, kochen und dann wieder an ihre eigene Arbeit gehen. Und deswegen hat man dann auch tatsächlich einen elektrischen Herd angeschafft.
Ja, klar. Aber spannend, dass das alles so in eins dann ging, ne? Okay. Und wie groß war das Dorf so?
Das waren nur knapp über 900 EinwohnerInnen, also nicht sehr groß. Und ich glaube, das wirklich Spannende haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, dass nämlich diese Elektrifizierung damals, wie gesagt, genossenschaftlich organisiert, das hat man bewusst gemacht, um sich nicht an das Netzwerk anzuschließen zu lassen, dass damals in der Region, ne, also von der höheren Ebene ausgebaut wurde, weil man gesagt hat, die brauchen zu lange und dann sind sie zu unzuverlässig. Wir wollen das selber machen, wir machen das schneller und wir machen das besser.
Und das waren so die Gründe, warum die gesagt haben, das Überlandwerk, da sind wir nicht mit dabei.
Genau. Und tatsächlich muss man auch sagen, es hieß damals noch die NIBAG und es gibt auch ein NIBAG-Lied, wo tatsächlich in diesem Lied beschrieben wurde, wie diese ersten Zeiten mit überregionaler oder regionaler Energieversorgung aussahen, nämlich tatsächlich mit sehr viel Stromausfällen. In Großbadorf ist man da einen anderen Weg gegangen. Man hat also ein Inselnetz gebaut, tatsächlich nur für diese landwirtschaftlichen Höfe, die da, ne, rund um diese 900 Personen aufgebaut waren, wo die wohnten. Und da es ein Inselnetz war, hat man das als Gleichstromnetz aufgebaut. Das ist vielleicht deswegen ein bisschen interessant, weil wir natürlich wissen, in der Regel nutzen wir Wechselstrom, aber wir haben jetzt auch wieder ein paar einzelne Gleichstromprojekte in Deutschland gestartet, weil wir gesagt haben, das ist eine gute Ergänzung für die Stabilität unserer Netze. Damals war also dieses gesamte kleine Inselnetz auf Gleichstrom. Und den Vorteil, den das brachte, war, dass man einen Batteriespeicher aufbauen konnte. Batterien laufen immer auf Gleichstrom, das heißt, das passte dann sehr gut. Und man musste die Energie auch irgendwie erzeugen. Jetzt muss man sagen, Unterfranken ist nicht typisch Bayern. Man hat damals also ein elektrisches Windrad gebaut und damit diese Speicher beladen. Und jetzt, also Windrad, das muss man sich jetzt natürlich nicht so vorstellen wie heute. Also diese heutigen dreirotorigen Anlagen, die haben wir ja erst so seit den 80er, 90er Jahren in Deutschland. Und damals hatte man eher sowas, was man so aus Western aus den USA kennt, ne? Also diese mehrrotorigen 36 Rotoren, alles aus Stahl. Und das war dann natürlich auch nur, ne, irgendwie 20 Kilowatt hat dieses Windrad ungefähr gebracht bei voller Leistung. Das hat aber damals gereicht. Also man hat halt alle befragt, wie viele Lampen sie haben wollen. Oder wenn sie Motoren haben wollen, mit einem halben PS oder mit einem PS. Und daraufhin hat man Speicher und Windrad ausgelegt.
Und hast du auch erfahren können, ob das schwierig war, sich zu einigen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass einige Haushalte dann auch sagen, boah, wir wollen ein bisschen mehr haben, mehr Strom, mehr Lampen und so. Und andere sagen, aber wir eigentlich auch, aber wir haben nur so und so viel. Also hast du da Infos dazu bekommen?
Es gab Unterschiede und tatsächlich passte das auch zu dem, was mir die Zeitzeugen erzählt haben, ne? Also der Großbauer, der hatte dann natürlich 6 Lampen auf seinem Hof, ne? Und dann gab es andere Höfe halt mit nur einer im Wohnzimmer. Aber der Unterschied war jetzt tatsächlich nicht groß, ne? Also mal als Vergleich, die Kirche, die hatte 36 Lampen. Ja, also es war ganz klar, der Fokus war darauf, ne, dieser gemeinschaftlich besuchte Ort für, ne, religiöse Praktik, der war absolut herausragend. Und der Unterschied zwischen den einzelnen Höfen fiel dann gar nicht mehr so stark ins Gewicht. Ne? Also da gab es jetzt nicht die superreichen und die total armen Bauern, sondern man war da noch relativ nah alle beieinander. Und zusätzlich zu den Futterschneidemaschinen, die ja dann privatwirtschaftlich waren, gab es noch eine Rotmahlmühle, die war auch direkt oben am Elektrizitätswerk und da konnten halt alle ihr Schrot hinfahren, also ihr Getreide hinfahren, das schroten lassen, um es dann für ihr Vieh wieder mit nach Hause zu nehmen.
Ah ja, also alle haben davon doch profitiert. Wenn wir jetzt, du sagtest ja auch, du hast dir Großbahndorf ausgesucht, weil es eben auch heute noch ein Bioenergiedorf ist. Wenn du das so vergleichst mit dem, was du in der Forschung rausgefunden hast, also der alte Spirit, was ist da übrig geblieben und konnte man auch aus früheren Zeiten lernen?
Also man bezieht sich dort sehr klar auf die Geschichte. Also das Ganze heißt auch Raiffeisenenergiegenossenschaft. Und ich glaube, dass das auch sehr von Vorteil ist, weil manchmal haben wir jetzt das Gefühl, diese Aufgabe der Energiewende, die ist so riesig, ja, da muss so viel umgebaut werden, da ist noch so viel zu tun, ne? Vielleicht kommt man im Bereich Elektrizität relativ gut voran, aber jetzt merkt man auch, okay, jetzt kommt man systemisch langsam an Grenzen, wo man nicht genau weiß, wie man es weiterhin stabil halten soll, ne? Wir sehen jetzt negative Preise an der Strombörse, dann bekommen die Bürgerenergieanlagen, aber auch die anderen, ne? Also alle Freiflächen-Solaranlagen, die dann über EEG angeschlossen sind, bekommen dann keine Vergütung ab, ne? Irgendwie 2-3 Stunden negativen Strombörsenpreisen. Das ist dann wiederum schwierig für die Kalkulation der Projekte. Also man merkt, wir kommen gerade, ne, wieder an Herausforderungen. Und ich glaube, gerade wenn man in so einer Situation ist, wo man sich unsicher ist, wie sollen wir weitergehen, ne? Sowohl was jetzt unsere Energiewende angeht, aber vielleicht auch generell gibt's ja gerade, ne, in der Welt solche großen Umbrüche. Dann ist das total gut, sich zu vergegenwärtigen, wie unsere Vorfahren das vor 100 Jahren gemeistert haben und dass die in einer ähnlichen Situation waren, ja. Also man war zwischen zwei Weltkriegen, ja. Man war in einem Industrialisierungsprozess, in einem Globalisierungsprozess. Man brauchte unbedingt die Unterstützung durch elektrifizierte Prozesse und konnte sich das ohne die gar nicht mehr so richtig vorstellen. Wie können wir uns gut entwickeln und wie können wir hier zu einem Wohlstand kommen, der nachhaltig ist, ne? Deswegen ist es, glaube ich, sehr gut, sich darauf zu beziehen, wie es früher war. Und als ich damals meine Arbeit vorgestellt habe im Dorf, das kann man sich natürlich vorstellen, dass da viele ältere Leute dabei waren, die es auch sehr spannend fanden, ne, aus ihrer eigenen Kindheit zu hören. Weil, also für viele war das ja so, um viele Sachen hat man sich gar nicht so Gedanken gemacht, ne? Ich bin irgendwann in einem Gespräch mal drauf gestoßen, weil ja, ne, Windkrafterzeugung, gerade in Bayern, gerade, naja, zumindest mal in den letzten 5 bis 10 Jahren, sehr viel Widerstand erfahren hat. Ich bin irgendwann nicht mehr drauf gekommen zu fragen, ach ja, wie war denn das eigentlich mit dem Windrad? Hat man das gemerkt? Also gab es da irgendwie, ne, sowas, Schattenschlag oder Lautstärke oder irgendwas? Und auf Nachfrage kam, ja, das hat geklappert und gequietscht und das war überall zu hören. Aber es hat niemanden gestört, weil alle wussten, das ist die Voraussetzung dafür, dass wir hier weiter so leben können, wie wir uns das vorstellen. Und es waren ja auch andere Sachen laut, ne? Also es ist ja auch jetzt so in den meisten Gegenden, wenn man sich unter einen Windpark stellt, dann hört man die Windräder, aber man hört trotzdem die Landstraße genauso laut, ne? Ist ja auch ein bisschen da eine Frage, ja, wie man das einordnet, ne? Gut, Schattenschlag hat das Ding damit natürlich nicht so sehr gebracht. Das war 36 Meter hoch.
Dimensionen sind doch andere heutzutage.
Ja, genau. Was ich über diese Veranstaltung noch sagen wollte, also wir hatten da 100 Leute von 900, das ist schon echt ein ganz guter Schnitt. Und was vor allem diese älteren Leute total gefreut hat, es gab auch einfach einen Tisch, der war mit jungen Leuten besetzt. Und das waren Leute, die entweder gerade Anfang der Ausbildung standen oder schon in der Ausbildung waren. Es gibt dort sehr viele Leute, die zurückkommen. Es gibt viele Leute, die sagen, ne, hier passiert was, hier geht was. Ich sehe hier auch für mich Entwicklungspotenzial vor Ort. Und ich glaube, das ist das Wichtige daran, dass wenn wir jetzt diesen traditionellen Gedanken von Genossenschaften neu interpretieren und zum Leben erwecken und uns wieder dadurch helfen, gute Lebensbedingungen zu schaffen, dann müssen wir auch die Freiheit einräumen, das so modern zu interpretieren, dass junge Leute damit dran teilhaben. Und das, habe ich den Eindruck, funktioniert dort sehr gut. Unter anderem sind die mit ihrer Fußballmannschaft in eine Liga aufgestiegen und dann mussten sie jetzt eine überdachte Tribüne anbieten können. Dafür waren aber keine Mittel im Verein vorhanden. Und dann hat man gesagt, gut, dann baut unsere Energiegenossenschaft ein Solardach. Da kann man dann überdacht drunter sitzen. Und das Kapital für den Bau dieser Anlage, die dann ja aber auch wieder wirtschaftlich, ne, Geld einbringt, das haben dann schon die Leute vor Ort eingebracht und dann gesagt, gut, jetzt schenke ich hier meinem Enkel einen Anteil, ne, von irgendwie ein paar hundert Euro oder so, damit er hier schön Fußball spielen kann weiterhin. Nur um das nochmal abzuschließen.
Und sag mal, also wird auch darüber gesprochen, dass das auch schwierig war, weil es ist doch nicht kontinuierlich weitergeführt worden, das genossenschaftliche Projekt in Großbahndorf. Es hat doch irgendwann auch mal gestoppt, oder?
Ja, dazu gibt es natürlich zum einen, gibt es eine technische Komponente, ne? Man hatte sich damals zwar genau überlegt, was man an Anschlussleistung braucht, aber die Entwicklung ging dann total schnell und das war schnell so, dass man doch einen größeren Bedarf hatte. Und man hat dann noch einen Dieselgenerator zusätzlich angeschafft, der dann also auch in die Batterien speisen und von dort aus wiederum das Dorf versorgen konnte. Genau. Der Hauptgrund, warum das Ganze aufhörte, liegt aber nicht in den Grenzen des technischen Systems. 1937 die Anlage nicht mehr repariert worden. Und naja, was war das für eine Zeit? Ne? 1935 wurde das Energiewirtschaftsgesetz erlassen. Das haben damals die wirtschaftlichen Energieversorger entwickelt, den Nationalsozialisten vorgelegt. Die haben auch noch mal ein bisschen was dran geändert und haben damit aber dann wirklich eine zentralistische Energieversorgung festgeschrieben. Dass also von zentraler Stelle aus vorgegeben werden darf, ne, wo werden Leitungen gebaut, wo werden Kraftwerke gebaut. Auch das, der Betrieb musste sich dann daran orientieren, was da zentral vorgegeben wurde. Und Jetzt weiß man generell, dass die Nazis die also Genossenschaften sehr kritisch betrachtet haben und die auch eingestampft wurden nach und nach. Also es gibt kaum Genossenschaften, die die Zeit der Nationalsozialisten überstanden haben. Und genau, das Windrad wurde, wie gesagt, ab 37 nicht mehr repariert. Ich bin der Meinung, also das kann ich jetzt nicht nachweisen, aber ich bin der Meinung, dass das auch schon daran lag, dass man das nicht mehr gern gesehen hat, dieses gallische Dorf, das da seinen eigenen Weg geht. Und 39 wurde das Ganze dann abgebaut und aus anderen, ja, aus anderen Fällen vom Abtransport von Geräten, die aus viel Stahl bestanden, weiß man, dass es sehr wahrscheinlich dann in die Rüstungsindustrie gegangen ist, um dort eingeschmolzen zu werden und, ne, also nicht Schwerter zu Flugscharen, sondern andersrum. Windrad zu Kriegsgerät. Genau, und dann ist auch entsprechend dann Anfang der 40er Jahre ist man dann an die regionale Stromversorgung angebunden worden als Dorf und damit war dann dieses erste Kapitel von erneuerbarer genossenschaftlicher Energieversorgung für Großbadorf geschlossen worden.
Und das hat dann ja wieder jemand aufgeklappt. Wie war das denn?
Wir haben Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre unseren Strommarkt liberalisiert. Das war zum einen eine europäische Vorgabe und es gab aber natürlich auch so eine starke grüne Bewegung, die gegen Atomkraft war und natürlich aber auch ja einfach mehr regionale erneuerbare Energie erzeugen wollte. Und da hat das Erneuerbare Energiengesetz wichtige Voraussetzungen für geschaffen. Und wenige Jahre später entstand das erste Bürgersolarkraftwerk in Großbadorf. Das war so 2006. Und da haben sich also zwei zusammengetan. Das war einfach die Geburtsstunde auch der Agrokraft. Wir hatten da einen sehr visionären Bauernverband. Ja, ich glaube, er war Regionalgeschäftsführer mit einem sehr engagierten Landwirt, der gleichzeitig auch stark engagiert war in verschiedensten Bereichen, also sowohl im Bauernverband, aber auch in der katholischen Kirche und in der lokalen Politik. Und da hatten wir also einen Visionär und einen Macher und die beiden haben dann genug Unterstützung im Dorf gefunden, um dieses erste Bürgersolarkraftwerk ins Leben zu rufen. Und daraus...
Weißt du, was ja? Witzig ist? Was? Das erinnert mich gerade sehr an eine Aufnahme, die wir auch hier im Podcast hatten,
ja,
vom Dorf Sprakbühl in Schleswig-Holstein, weil da war es genauso. Ja. Da hat ein visionärer Bauer mit dem Bürgermeister, die haben sich zusammengefunden und haben gesagt, Mensch, lass uns doch was machen. Das finde ich interessant, dass es dann doch immer wieder auch an den Schlüsselpersonen so vor Ort liegt, ne? Dass dann Leute
Absolut.
Das in die Hand nehmen und dann auch natürlich die Leute mitziehen können. Bevor ja. wir da weitersprechen, möchte ich doch gern nochmal unsere neue Kategorie mit dir besprechen. Und zwar wollen wir wissen, was ist dein regionaler Begriff? Was bringst du da mit? Also zum Beispiel habe ich aus dem Plattdeutschen ein Wort, das heißt Vergniesgnaddeln. Das ist mir neulich eingefallen. Das hat mein Vater mal oft gesagt, Vergniesgnaddeln. Und das bedeutet, wenn etwas unbrauchbar ist oder verrostet ist, also Schrauben zum Beispiel, die sind dann vergniesgnaddelt. Was hast du mitgebracht?
Also kann ich sofort mitgehen, also das kenne ich auf jeden Fall auch das Wort. Also ich bin ja im ländlichen Niedersachsen aufgewachsen. Ich muss aber ehrlich gestehen, dass es mir jetzt gar nicht so leicht fiel, irgendwie so einen Begriff rauszufinden. Also was für mich so, also was mir als erstes kam, aber das weiß ich nicht, vielleicht kennt man das auch in ganz Deutschland, dass man stoppeln gegangen ist. Also wenn die Stoppelfelder waren, dann ist man gegangen und hat geguckt, was da noch zu finden ist, was die Maschinen haben liegen lassen. Und dann konnte man Kartoffel stoppeln. Später war dann für mich natürlich am wichtigsten, dass man über Stoppelfelder auch mit den Pferden reiten durfte. Genau, aber ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob das so ein regionaler Begriff ist, ehrlich gesagt.
Nö, aber ist doch schön. Davon lebt ja auch die Kategorie, dass alle was Unterschiedliches mitbringen. Dankeschön. Wir waren ja jetzt gerade auch und haben gesprochen, okay, die Gelingensfaktoren für genossenschaftliche Ansätze vor Ort. Und da würde ich gerne nochmal mit dir näher reingehen. Also Macherin vor Ort, sagtest du, der Bürgermeister, der Landwirt war mit dabei. Warum sind eigentlich ländliche Räume gerade auch dafür prädestiniert für so eine Umsetzung von genossenschaftlichen Modellen? Was meinst du?
Man kriegt auf dem Dorf nichts geschenkt. Ne? In der Stadt, da hast du 5 verschiedene Möglichkeiten, deine Zeit zu verbringen oder dich unterhalten zu lassen. Auf dem Dorf gibt's das, was das Dorf anbietet, ne? Und ich glaube, dieses generelle aufeinander angewiesen sein ist eine gute Voraussetzung für eine Genossenschaft, weil man hat schon so viele verschiedene Bereiche, in denen man zusammenkommt und gemeinsam was auf die Beine stellt, was halt einfach nicht da wäre, wenn man die Hände in den Schoß legt, ne? Das reicht vom Dorffest über die Bewirtschaftung von einer Wiese, die zentral im Dorf liegt, hinzu, man muss die Feuerwehr vor Ort selber organisieren, ne? Und ich glaube, das sind gute Voraussetzungen, um dann auch zu sagen, komm, wir arbeiten an so vielen Stellen vertrauensvoll zusammen und stellen was auf die Beine, dann kriegen wir das jetzt auch in einem gemeinsamen wirtschaftlichen Konstrukt hin. So, und dann aber, ne, wie wir am Anfang schon gesagt haben, kann das dann in alle Richtungen gehen. Das kann dann sein, dass man, ne, von einer Kneipe betreiben über natürlich eine erneuerbare Energienanlage entwickeln hin zu landwirtschaftlichen Genossenschaften oder, weiß ich nicht, einer Streuobstwiese, ne? Was man sich so einfallen lässt.
Gibt's da eigentlich irgendwie mal eine Liste zu, was man sich alles einfallen lassen kann? Also als ich das von der Sauna gehört habe, habe ich gedacht, verrückt, ja klar. Also gibt's da jemanden, der sich da aufmacht und mal diese tollen Ideen auch sammelt?
Also prinzipiell gibt's natürlich den Genossenschaftsverein, der auch alle Leute dabei, also alle Genossenschaften dann dabei unterstützt, ne? Wie gesagt, diese sehr korrekte Abschluss jedes oder alle paar Jahre zu machen, damit man weiß, dass man wirtschaftlich auf dem richtigen Pfad ist. Darüber hinaus bin ich jetzt nicht so gut informiert, ehrlich gesagt.
Okay, aber das reicht ja auch und es ist ja auch gut, wenn man ins Gespräch kommt und da auch einfach immer wieder danach auf der Suche ist, was man vielleicht auch nach seinem Ort Gutes tun kann oder sich selbst dann ja auch Gutes tun kann und dass da eigentlich gar kein Limit gesetzt ist. Also dachte ich schon,
was?
Bei der Sauna.
Mhm. Ja. Absolut. Also was ich auch sehr spannend fand, und das geht, glaube ich, auch in Richtung dieser Sauna, da wurde also auch eine Gaststätte vor Ort, sollte gerettet werden. Es hat sich kein neuer Pächter gefunden. Und da war dann die Argumentation, also wir werden, wenn wir die jetzt selbst betreiben, ne, wir werden da jetzt keinen Gewinn draus schlagen können. Ja, also keinen monetären Gewinn. Wir werden bei einer schwarzen Null landen können. Und das war's so, ne? Und dann aber die Argumentation zu bringen, ja, aber was bringt dir Geld, was du auf der Bank liegen hast und was da dann für wenige Zinsen liegt, die dir gar nicht viel bringen, ne? Wenn das Geld auch hier in dieser Genossenschaft liegen kann, dann bringt es dir die Zinsen, also ne, nicht mehr in Form von irgendwie, weiß ich nicht, 20 Euro im Jahr oder was auch immer, aber die Zinsen, die du rausbekommst, sind, dass du eine Art erweitertes Wohnzimmer hast, ja, wo du die Leute von vor Ort treffen kannst und wo du dir sicher sein kannst, du hast hier eine gute Lebensqualität vor Ort, weil dieser Gasthausraum immer noch offen ist für dich. Mhm. Und das fand ich eine total gute Argumentation, zu sagen, das, was eine Genossenschaft bringen kann, das kann Wohlgefühl sein, statt monetären Zinsen, ne? Aber was das Leben letztendlich doch glücklicher macht.
Ja, das ist schön. Das ist auf jeden Fall kann eine große Motivation sein, völlig klar. Wir sind leider schon am Ende des Podcasts angelangt. Die Zeit sagt es mir und ich könnte allerdings stundenlang noch mit dir weiter darüber sprechen. Wir haben ja auch da eine Tradition, dass wir nämlich das Landü-Ei auspacken. Und da wollte ich dich doch mal fragen, was ist dir in letzter Zeit irgendwie aufgefallen, wo du dachtest, Mensch, ach, das ist ja verrückt, das gibt's in den ländlichen Räumen.
Also ich habe da was ganz Persönliches. Ich bin ja vor einem Jahr wieder richtig aufs Land gezogen, nachdem ich jetzt doch längere Zeit in Berlin war. Ich bin jetzt in Brandenburg und ich bin hier rausgezogen und alle haben mir gesagt, du wirst dir ein Auto anschaffen. Und ich habe gesagt, na ja, das Dorf hat ja einen Regionalbahnanschluss und ich möchte eigentlich ohne eigenes Auto das schaffen. Und das hat tatsächlich bis heute, also es funktioniert. Ich hatte erst eine Zeit lang ein Auto geliehen, dann habe ich Nachbarn gefunden, die gesagt haben, ach, sie haben eigentlich, könnten sie sich ein Carsharing vorstellen, sie haben ein Auto, was sie nicht so viel nutzen. Das hat sich jetzt zwar gerade wieder geändert, aber dafür gab es jetzt andere Nachbarn, die gesagt haben, ach, sie nutzen ihr Auto eigentlich auch gar nicht so oft und ich brauche das ja eigentlich nur einmal die Woche. Und jetzt habe ich also hier schon mein zweites Carsharing innerhalb von wenigen Monaten auf die Beine gestellt bekommen. Einfach nur, weil ich letztes Jahr beim Vereinsfest vom historischen Bahnhof war und nette Leute kennengelernt habe. Und das ist für mich also mein allerliebstes Lieblings-Ü-Ei. Ich kann tatsächlich auf dem Dorf ohne eigenes Auto leben, weil es dieses gemeinschaftliche Vertrauen gibt, ja, und dieses Mensch, man will sich unterstützen. Und ich bin total happy, dass ich hier so im persönlichen, privaten Carsharing auf dem Dorf bin.
Ach ja, danke für diese schöne Geschichte. Das war der Podcast Landaussichten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, tschüss.